Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Heute haben wir eine Frau zu Gast, die dorthin geht, wo andere bewusst wegsehen. In Krisengebiete, Kriegsregionen und an Orte, an denen Menschlichkeit oft auf die Probe gestellt wird.
Sophia Meyer ist Journalistin, Kriegsreporterin und Autorin. Sie berichtet wirklich aus Afghanistan, Syrien beispielsweise, der Ukraine und vielen weiteren Regionen dieser Welt, immer mit dem Ziel, den Menschen hinter den Schlagzeilen eine Stimme zu geben.
Wir sprechen mit ihr darüber, wie man mit solchen Extremsituationen umgeht, wie sich das eigene Leben verändert, wenn man täglich mit Krieg und Furcht konfrontiert ist und warum sie trotz allem nie die Hoffnung verliert.
Ja, wir freuen uns jetzt auf Sophia Meyer, bei dir Magdalena.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr hier zu sein und danke für die Einladung.
Du bist ja unglaublich viel unterwegs auf der Welt, aber du gönnst dir jetzt auch mal Zeit in Südtirol, Urlaub in Südtirol, dein erstes Mal Südtirol?
Auf keinen Fall. Ich komme ja gebürtig aus München und ich habe einen Papa, der mich und meine Schwester früher als Kind, aber auch als Jugendliche wirklich jeden möglichen Berg hochgejagt hat. Das heißt, ich habe gerade in meiner Kindheit und Jugend sehr viel Zeit hier verbracht, war immer wieder da, war auch schon öfter im Bozen, aber ja, ist jetzt sehr, sehr lange her und deswegen ist es schön, mal wieder hier zu sein und werde jetzt auch noch ein paar Tage Urlaub hier machen.
Ja, viele kennen dich aus Reportagen, Stern-TV beispielsweise, eben aus Afghanistan, Syrien, der Ukraine, also aus Situationen, die uns oft sprachlos machen, eben mitten aus Kriegs- und Krisenregionen berichtest du, Krisenregionen dieser Welt. Du hast ja Germanistik, dann Demokratiewissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Aber hattest du das schon vorher in dir, dass du aus diesen Gebieten berichten möchtest oder woher kam der Impuls?
Also mit dem Studium hatte das tatsächlich wenig zu tun. Mhm. Dieses Studium ist ja eher, wir sagen so eine klassische brotlose Kunst. Was wird man damit? Das ist immer der Scherz, man wird damit Taxifahrer, weil keiner wird einen mit diesem Studium einstellen. Also das war auf jeden Fall nicht der Plan. Ich wollte früher immer Spiegeljournalistin werden und auch nicht zum Fernsehen und auch nicht per se in irgendwelche Kriegs- und Krisenregionen. Das hat sich bei mir tatsächlich sehr natürlich entwickelt. Es war ja damals 2015, 2016, als so viele geflüchtete Menschen nach Europa kamen und auch in mein Heimatland Deutschland. Und ich bin dann auf eigene Faust auf die griechischen Inseln, um das vor Ort zu sehen und auch darüber zu berichten. Und dann hat sich das tatsächlich weiter natürlich so entwickelt, dass ich im nächsten Schritt gesagt habe, ja, warum fliehen denn die Menschen aus diesen Ländern? Dann bin ich in den Libanon gereist, Irak, Syrien und dann hat sich das ja so entwickelt. Also ich hatte mir nie vorher gesagt, ich möchte jetzt Kriegsreporterin werden. Das fände ich jetzt irgendwie auch ein, weiß ich nicht, vielleicht ein komisches Ziel so als Beruf. Es war auf einmal so, würde ich sagen.
So ein Reinwachsen auch. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du mit dieser Idee gekommen bist oder deine Lieben, dein Umfeld?
Na, ich bin ja so gesehen nicht mit der Idee gekommen, aber meine Eltern mussten ja damals schon einmal damit leben, dass ich hatte ja ein Volontariat, nennt man das, also eine journalistische Ausbildung begonnen bei einer Online-Zeitung in Deutschland. Und dann fand ich das so schrecklich, eben weil ich da nur in irgendeiner Redaktion saß und im schlimmsten Fall über Migration, Flucht und diese Menschen vom Schreibtisch aus geschrieben habe, beurteilt habe und ich dachte mir so, nee, das ist nicht der Journalismus, wie ich ihn mir vorstelle und habe dann dieses Volontariat abgebrochen, meine Wohnung gekündigt, meine Sachen in den Container eingelagert und bin dann auf die griechischen Inseln und da waren meine Eltern schon so, vor allem mein Papa, also der fand das gar nicht gut, logischerweise, der will ja, dass sein Kind irgendwie eine Ausbildung macht und nicht in so einer Harakiri-Aktion alles abbricht. Und als es dann losging, dass ich wirklich in aktive Kriegsgebiete gereist bin, war das, glaube ich, auch vor allem für meine Mama sehr schwer, weil wir ein sehr enges Verhältnis haben und meine Mama wirklich die Liebe meines Lebens ist. Und ich glaube aber auch da hat sich so ein Gewöhnungsprozess eingesetzt und ich sag auch nicht immer alles. Also wenn ich vor Ort bin, sage ich jetzt nicht, Mama, ich bin gerade hier und hier und das ist super gefährlich, weil, sondern wir haben so eine Vereinbarung, dass ich immer abends einen Emoji schicke, so ein Herz oder so und dann weiß sie, dass alles in Ordnung ist. Und dann erzähle ich erst danach, was ich erlebt habe oder sie muss es irgendwo lesen oder im Fernsehen sehen, im schlimmsten Fall.
Oh Gott. Also du bist eine sehr mutige, spontane Frau auch, wie ich raushöre. Aber trotzdem, irgendwo vielleicht Angst ist das falsche Wort, aber Respekt hast du wahrscheinlich auch vor deinem Job.
Ja, wobei ich gar nicht sagen würde, dass Angst per se das falsche Wort ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht von einer Angst leiten zu lassen, weil man dann gerade in Krisen- und Kriegsgebieten, in gefährlichen Situationen falsche Entscheidungen treffen könnte, weil Angst im schlimmsten Fall lähmt. Respekt wiederum, glaube ich, muss man immer haben, weil wenn man den Respekt davor verliert, dann gefährdet man sich und im schlimmsten Fall andere Menschen. Aber natürlich, und das sind dann eher so Einzelmomente, singuläre Ereignisse, gab es Situationen, in denen ich einfach ganz klar tatsächliche Angst habe, natürlich.
So ein Erlebnis, wenn du eines rauspicken könntest hier an dieser Stelle?
Ja, also das wahrscheinlich für mich Schlimmste und Existenziellste, was ich jemals erlebt habe, wo es wirklich so mein eigenes Leben ging und wirklich, ich würde schon von Todesangst sprechen. Das war, als ich in der Ukraine war und die Dreharbeiten waren beendet und wir sind zurückgefahren, waren im vermeintlich sichereren Westen, fahren über eine Brücke und merken, wie Sekunden später unser Auto sich bewegt und wir waren so, was ist passiert? Und dann war relativ schnell klar, da war ein Einschlag von einer Rakete um die 100 Meter neben uns. Und spannenderweise war meine erste Amtshandlung, mein Handy zu nehmen und zu filmen. Nicht, weil ich so toll und so mutig bin, sondern das habe ich danach auch erst verstanden, weil der Mensch in so einer Situation irgendwas tut, das ihm Sicherheit gibt. Was kann ich am besten? Ich bin Reporterin, ich filme. Das hat mir in dem Moment geholfen, dass ich irgendwas tue, weil wir wussten ja nicht, wo kommt die nächste Rakete runter. Kommt die vor uns, hinter uns, links, rechts, fahren wir schnell, bleiben wir stehen, springen wir in die Büsche. Du weißt nicht, was du tun sollst und am Ende kann es dir auch keiner sagen, weil die nächste Rakete schlägt ein, du weißt nicht wo. Und das ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht, dem du da ausgesetzt bist, weil du kannst es nicht beeinflussen. Es kamen dann noch mehrere Raketen vom Himmel und bei diesem Angriff sind auch Menschen getötet worden. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, wir hatten Glück und sind aus der Geschichte zumindest körperlich unversehrt geblieben. Seelisch würde ich sagen, geht so, aber körperlich war alles in Ordnung.
Schaffst du es überhaupt nach deinen Einsätzen irgendwie halbwegs unter Anführungszeichen normal wieder in den Alltag zurückzukommen? Oder wie schaffst du das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es lange, lange versäumt, überhaupt mir diesen Raum zu geben, in den Alltag zurückzukommen. Ich habe lange Zeit schon so gelebt unter dem Motto höher, schneller, weiter. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, die Krisen und Kriege werden ja nicht weniger. Also es gibt ja blöd gesagt immer was zu tun. Und ich bin dahin gereist, ich habe die nächste Doku gedreht und ich habe gar nicht gespürt, ich habe mich gar nicht mehr gespürt. Was macht das eigentlich mit dir, Sophia, als Mensch? Was macht das mit deiner Seele, was du vor Ort erlebst? Und ich habe auch mein Privatleben, würde ich schon sagen, sehr, sehr vernachlässigt. Und irgendwann hat mein Körper und auch meine Seele gesagt, stopp. Und dann war es wirklich so, dass ich auch nicht mehr konnte. Ich musste eine Pause einlegen. Ich habe dann auch das ein oder andere Erlebnis traumatisch professionell verarbeiten müssen, also wirklich dezidiert diese traumatischen Erlebnisse bearbeitet. Das hat mir auch sehr geholfen. Und seitdem, also ich mache immer noch dieselben Dinge da draußen in der Welt. Ich gehe raus, ich bin sehr viel in Nahost, ich bin in Krisenregionen und ich bin so dankbar dafür, dass ich das tun kann und so privilegiert bin. Und ich will das auch weiter tun, aber ich mache es mit einem anderen Tempo. Sprich, ich nehme mir dann nach so einem Einsatz auch die Zeit, meine Seele nachkommen zu lassen, ein Privatleben zu führen, Dinge zu tun, die jedem von uns einfach gut tun, soziale Kontakte, Sport, versuche mir so ein bisschen Normalität zu schaffen, damit ich dann auch im besten Fall, wenn ich wieder vor Ort bin, die bestmöglichste Journalistin und Reporterin bin und auch wirklich stark bin und bei mir bin. Das ist ja auch wichtig.
Was machst du denn so super gerne?
In meinem Privatleben, also was mache ich auch super gerne, was ich mir wirklich angewöhnt habe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das macht mich sehr glücklich, dass ich jeden Morgen dasselbe Yoga-Video mache. Das geht so 13 Minuten und egal, wo ich auch auf der Welt bin, also auch im Westjordanland, packe ich dann meine faltbare Yogamatte irgendwo aus in einem viel zu kleinen Zimmer und mache dann mein Yoga-Video. Und das ist was, das tut mir gut, meinem Körper gut, meiner Seele gut. Und es ist, und das können vielleicht auch viele Hörer und Hörerinnen nachempfinden, ich meine, wir alle haben ja Stress und Alltagssorgen und so vieles kommt zu kurz. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob man jetzt Kriegsreporterin ist oder völlig egal, sich sowas schenken sollte, wo man sagt, hey, egal was heute los ist, ich schenke mir etwas, das mir gut tut. So, ich, das heißt, was mit Bewegung, mit Sport, egal was, ich lese morgens in meinem Buch 10 Seiten, völlig egal, ich mache irgendwas, das meiner Seele gut tut, mich erdet und mich vielleicht auch mit einem anderen Gefühl in den Tag starten lässt.
Du beschäftigst dich heute mit den ganz großen menschlichen Themen wie Angst, Hoffnung, Flucht, Mut. Aber woher würdest du sagen, kommt denn das? Warst du als Kind auch schon so hilfsbereit oder hast du gesehen, wenn jemand in Not war? Oder sagst du, diese Charaktereigenschaften, die du hast, woher kommen die?
Also ich möchte jetzt eigentlich schon direkt einschreiten, weil ich gar nicht so positiv gezeichnet werden möchte.
Nicht? Okay.
Ja, weil ich bin, also du musst ja verstehen, für mich... Klar verstehe ich, dass Leute sagen, ich bin mutig, aber das, was ich vor Ort sehe, erlebe die Menschen vor Ort, die nicht so privilegiert sind wie ich, die über Jahre in solchen Situationen ausharren müssen und trotzdem zum Beispiel sehr viel Mitmenschlichkeit leben, sehr viel Empathie. Wer bin ich da im Vergleich? Verstehst du? Ich komme sozusagen von einer anderen Perspektive und es ist, glaube ich, schon so bei mir, dass ich so einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Den habe ich auch so ein bisschen von meiner Mama. Und als ich damals dann losgezogen bin auf die griechischen Inseln, war ich davon auch so ein bisschen angetrieben, von so einem Gerechtigkeitssinn, aber auch von diesem, ich will verstehen. Mhm. Ich will sehen und ich will verstehen und ich will eben nicht jetzt in dem Fall aus der Ferne beurteilen. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu verstehen, das, was ich mache, das ist ja nicht purer Altruismus, also nicht nur für andere Menschen. Mir gibt es ja auch total viel. Mhm. Ich kann ja meine sozusagen Selbstwirksamkeit leben. Ich hab das Gefühl, ich kann was beitragen, ich kann aufklären, ich kann Realitäten sichtbar machen und ich kriege dann ja auch, also ich kriege leider auch natürlich in diesen polarisierten Zeiten auch negative Nachrichten und auch Hassnachrichten, aber ich kriege auch ganz viel Zuspruch und das heißt, mir gibt es ja auch total viel, da irgendwo eine Art von journalistischen Beitrag zu leisten.
Mhm. Kannst du es dann verstehen, so umgekehrt, dass manche Menschen manchmal sagen, na, ich mag das überhaupt gar nicht mehr hören?
Unbedingt. Also wenn du mich das vor 2-3 Jahren gefragt hättest, hätte ich so gesagt, nein, jeder muss doch auch Nachrichten konsumieren, das ist doch wichtig und das ist doch irgendwie auch eine Pflicht. Mhm. Ich kann immer mehr Menschen verstehen, die sagen, hey, mir ist das einfach zu viel. Ich kann das auch gar nicht irgendwie verpacken, was da alles auf der Welt passiert. Und ich kann auch nicht jeden Tag mir diese negativen Dinge ansehen und anschauen, weil, also man muss nicht im Krieg stehen, damit das was mit der eigenen Seele auch macht und einen auch überfordert. Mhm. Und ich habe da schon heute mehr Verständnis, als ich es wahrscheinlich früher gehabt hätte. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube immer noch, dass es wichtig ist, dass man informiert ist, aber man muss auch die eigenen Grenzen achten und respektieren, weil dann ist ja auch keinem geholfen.
Mhm. Was sagst du, oder in deinem Leben manchmal, ich glaube einfach, vielleicht jemand, der schon mal was Schlimmes erlebt hat oder Schicksalsschläge, der kennt das, dass man manchmal so ein bisschen so dumpf irgendwie in der Gesellschaft steht, es wirbelt drumherum und Stress und Hektik und man macht sich Probleme, die gar keine sind. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Denkst du dir nie, Mama Mia, was macht ihr euch für Probleme?
Auf jeden Fall. Und am schlimmsten ist dieses Gefühl bei mir mal ausgeprägt, wenn ich gerade frisch aus einer Region zurückkomme. Mhm. Und da geht es dann nicht nur so die gesellschaftlichen Debatten, wo ich mir denke, worüber reden wir hier eigentlich? Also wir haben doch im Verhältnis zu dem, was da draußen in der Welt ist, wirklich keine Probleme. Auch im direkten Umfeld, wenn sich dann Menschen, die mir nahestehen, über irgendeinen Schwachsinn so aufregen. Und ich denke mir, Leute, das ist wirklich kein Problem. Aber auch da wieder, ich bin so privilegiert, dass ich den direkten Vergleich vor Ort ja sehe und erlebe. Das hat ja auch nicht jeder Mensch hier. Ja. So, und mir hilft es dann eher für mein Leben, weil ich reg mich ja auch mal über irgendeinen Schwachsinn auf. Mhm. Ich bin ja auch Teil des Ganzen, dass ich mir dann sage, ey Sophia, ist wirklich nicht, ne? Dir geht so verdammt gut. Und damit will ich nicht sagen, dass die Themen, die wir in unserer Gesellschaft diskutieren, dass das keine Probleme sind. Mhm. Es gibt auch hier reale Probleme. Ich will die damit gar nicht klein machen. Ich habe nur den Luxus, zu sehen mit eigenen Augen, was es wirklich bedeutet, wenn man nicht mehr in der Demokratie lebt, wenn man kein Essen hat, wenn man jeden Tag fürchten muss, dass eine Rakete vom Himmel kommt. Das sind einfach ganz andere existenzielle Lebensbedingungen als bei uns.
Aber irgendwo auch für uns jetzt, es kommt immer wieder der Moment, eben wo man in diesen eigenen Trott wieder zurückfällt und wieder in diese alten Muster gleitet. Und ja.
Total. Okay. Ja.
Wir sind mit dir unterwegs in den Krisengebieten dieser Erde. Menschlichkeit. Ich möchte auch gerne mit dir über diese Menschlichkeit sprechen, die du wahrscheinlich auch in den Krisengebieten sehr stark erlebst.
Ich erlebe die Menschlichkeit sogar an den krisenhaften und hoffnungslosen und perspektivlosen Orten eigentlich viel mehr als manchmal an Orten, wo es uns besser geht, lass es mich so sagen. Ja. Ich glaube, das liegt aber vielleicht auch einfach in der Natur des Menschen. Mhm. Wenn man irgendwie gar nichts mehr hat, dann neigt der Mensch sogar eher dazu, Mitmenschlichkeit zu leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war ja damals lange in den griechischen Lagern. Und das waren wirklich Situationen, da hatten die Menschen nichts außer ein Zelt. Ja, da war nichts am Anfang da. Und dann hat sich da langsam so eine kleine Infrastruktur entwickelt. Das war damals an der griechisch-mazedonischen Grenze in diesem Lager. Und dann hatte irgendjemand so ein, hat Feuer gemacht, der nächste hatte eine Pfanne, der andere hatte von irgendwoher Gemüse geholt. Und es war immer ein, komm mit, sitz mit uns, iss mit uns, dieses Teilen. Auch wenn man ganz wenig hat, das Wenige, was man hat, zu teilen. Und da geht es gar nicht um Nationalitäten und Herkunft. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch von uns so funktioniert, dass er versucht, sich in der wirklich schlimmsten Situation diese Mitmenschlichkeit, dieses Zusammensein auf irgendeine Art und Weise zu gestalten. Weil sonst hat man ja auch einfach nichts mehr. Und das hat mich immer so ungemein berührt, dass gerade diese Menschen an diesen Orten so sehr in der Lage sind, diese Werte auch einfach zu leben, die uns manchmal in diesen sehr polarisierten Zeiten abhanden kommen.
Versuchst du die dann manchmal auch daheim so weiterzugeben an dein Umfeld?
Ich versuche zumindest diese Geschichten zu erzählen. Ich will auch keine Journalistin sein, aber auch kein Privatmensch sein, der sagt, so und so muss man das machen. Auch nicht bei politischen Themen. Für mich ist es die Aufgabe, diese Dinge sichtbar zu machen, so weiterzutragen, die Geschichten weiterzutragen, die Realitäten der Menschen vor Ort. Und dann kann jeder, der das sieht oder konsumiert oder mit dem ich spreche, sich seine Gedanken darüber machen. Ja, und im besten Fall würde ich mich freuen, wenn das den einen oder anderen bewegt oder zum Nachdenken anregt.
Du siehst diese Familien in der Krise, du siehst das Zuhause dieser Familien. Ja, so Schlagworte wie Familie, Zuhause, welche Bedeutung haben die für dich?
Heute viel mehr als früher. Das ist ja schon für mich, hatte ich auch angesprochen, so ein Thema. Ich habe dem früher so wenig Bedeutung beigemessen und ja, ich habe meine Familie lieb, aber ich habe gar keinen Raum dem Ganzen gegeben, dass ich auch wirklich Qualitätszeit mit meiner Familie verbringe. Und dieses Gefühl von Zuhause ist mir dann auch dadurch so ein bisschen abhanden gekommen. Wer bin ich eigentlich? Wo ist mein Zuhause in all dem? Und das ist etwas, das ich mir eher jetzt für mich persönlich wieder so ein bisschen zurückerobert habe. Eben auch, weil ich weiß, was es für ein... Ich bin nicht gläubig, ich wollte gerade sagen, was es für ein Gottesgeschenk ist, was es für ein großes, großes Geschenk ist, eine Familie zu haben, Zeit mit ihr verbringen zu können. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen ich getroffen habe, deren Familienmitglieder getötet wurden, die das gar nicht mehr haben, die gar nicht das gemeinsame, die Wohnung haben, das Wohnzimmer haben, wo man gemeinsam zusammensitzen kann. Also das sind so Dinge, die sind für uns selbstverständlich, aber da draußen in der Welt sind sie nicht selbstverständlich.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen heute, Sophia. Wir leben in einer Zeit, in der täglich so viele Bilder, Nachrichten uns erreichen. Nicht nur im Fernsehen, nicht nur auf dem Handy. Also ständig und überall Infos, Infos, Infos. Nicht nur schöne Informationen. Du hast vorhin gesagt, du verstehst auch, wenn die Menschen sagen, nein, ich kann nicht mehr. Ich mag es nicht mehr sehen. Aber irgendwo geht auch Empathie eben dabei verloren. Dieses Mitfühlen mit anderen. Vielleicht welche Tipps könntest du uns an die Hand geben, damit wir ja, diese Empathie, die wir doch alle in uns haben, nicht vergessen, nicht verlieren?
Also ich habe jetzt keine Empathie, das sind die 5 Schritte, um die Empathie zurückzugewinnen, Handout dabei. Ich kann vielleicht beantworten, wie schaffe ich es, meine zu erhalten? Und das ist wirklich dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass uns, dass mich von diesen Menschen nichts unterscheidet, außer das Glück, dass wir unter einem anderen Abschnitt des Himmels geboren wurden. Mhm. Uns unterscheidet nichts. Mhm. Welch Glück haben wir, dass von unserem Himmel, hier wo wir gerade in diesem schönen Studio sitzen, dass wir uns nicht überlegen müssen, oh Gott, kommt jetzt die nächste Rakete und könnte uns töten. Mhm. So, das ist die Realität dort. Das ist die Realität, die ich immer wieder sehe und erlebe. Und wir sind nicht besser. Wir sind nicht, uns unterscheidet nichts, außer dieser Zufall. Mhm. Und mir hilft das total, dieses Bewusstsein, dass ich die Verbindung zu diesen Menschen nicht verliere. Das ist das eine Persönliche. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, weil du es ja auch gerade gesagt hast, in dieser Nachrichtenflut, die Nachrichtenflut ist ja teilweise auch sehr abstrakt, sehr technisch, da geht es sehr viel um Zahlen. Teilweise ist es auch, ja, entmenschlichend ist ein großes Wort, aber es ist sehr schwierig, sich überhaupt noch wirklich das einzelne Schicksal, den einzelnen Menschen hinter diesen Schlagzeilen und hinter diesen Zahlen vorzustellen. Und deswegen versuche ich in meiner Arbeit genau das Gegenteil, diese einzelnen Schicksale sichtbar zu machen, die am Ende was viel Größeres erzählen, damit die Menschen das auch verstehen. Ah, okay, es geht hier wirklich um Menschen wie du und ich. So simpel ist das. Und wenn wir uns das wieder klar machen, ich glaube, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Fundament für Empathie.
Ich verfolge dich ja ein bisschen auch auf Instagram und so, in deinen Stories und Reels. Und ich denke mir manchmal, wie schafft sie das, dass sie in diesen Kriegsgebieten da so steht und sie sieht dieses ganze Elend, bombardierte zu Hause, Familien, denen es nicht mehr gut geht, die Familienmitglieder verloren haben. Hast du da nicht das Gefühl von, ich will jedem helfen, aber so ein bisschen Machtlosigkeit?
Ja und nein. Also es ist natürlich so, dass mein Papa hat früher zu mir gesagt, als ich losgezogen bin und diese Sachen gemacht habe, hat der zu mir gesagt, ja Sophia, was soll das so ungefähr? Du kannst ja nicht die ganze Welt retten. Und ich habe damals gesagt, ja Papa, natürlich nicht. Also ich bin ja nicht doof. Ich weiß, dass ich nicht die Welt retten kann. Aber wenn ich durch mein Zutun, durch meine Arbeit einen kleinen Beitrag leisten kann, dann hat es sich für mich schon gelohnt. Und es ist schon so, dass es Familien gibt, die ich über längere Zeit begleite, dann auch als Privatmensch, Sophia. Mhm. Und es gab auch Situationen, wo ich sozusagen die klassische Rolle der Beobachterin verlassen habe und auch einer Familie geholfen habe. Mhm. Sei es, dass ich wir im reißenden Fluss standen, damals als Menschen auf der Balkanroute geflohen sind und ich geholfen habe oder eine Familie Geld gegeben habe oder Spenden für eine Familie gesammelt habe. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, aber du bist doch Journalistin. Ja gut, ich bin aber in erster Linie Mensch. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, durch so wenig Aufwand ja auch noch anderen Menschen, die wirklich in Not sind, was Gutes zu tun, natürlich mache ich das. Und ja, ich kann nicht allen helfen, aber wenn ich irgendwo durch meine Arbeit oder eben durch so eine Hilfe unterstützen kann, wie wundervoll ist es ja auch für mich. Mhm. Also es gibt ja auch mir etwas.
Mhm. Ich habe erst vor kurzem auch mit einem Arzt darüber gesprochen, der eben auch eben in Kriegsgebieten operiert, immer mal wieder in der Ukraine auch ist. Und er hat gesagt, ich weiß in dem Moment, dass ich auch eben was zeige, den Ärzten vor Ort und dass ich was hinterlasse und das gibt mir dieses positive Gefühl. Geht's dir auch so?
Auf jeden Fall. Genau, das ist ja auch diese Selbstwirksamkeit. Genau. Ich trage irgendwo einen kleinen Teil bei und ich glaube, das wünscht sich ja irgendwie jeder Mensch. Also jeder Mensch und dafür muss man, wie gesagt, das auch nicht den Job machen, den ich mache. Dafür muss man nicht selber im Kriegsgebiet stehen. Ich glaube, jeder Mensch von uns hat das Bedürfnis, irgendwo einen Beitrag zu leisten und was Gutes zu tun. Und sei es, dass ich, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich meine das wirklich so. Und sei es, dass ich der alten Nachbarin irgendwie helfe mit den Einkäufen. Also auch das kann ein so ein schönes Gefühl geben von Selbstwirksamkeit, von ich trage was bei und ich habe was Gutes getan. Und natürlich schläft man dann auch mit einem besseren Gefühl ein, weil man was Gutes getan hat.
Oder vielleicht auch mal jemanden spontan an der Straße anlächeln und dem ein gutes Gefühl geben.
Exakt, auch das tun wir viel zu wenig. Ja. Sehr schönes Beispiel von dir, ja.
Uns interessiert dein Job natürlich brennend, so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu schauen heute. Einen Arbeitsablauf gibt es ja nicht, so von bis 9 bis 5, jeden Tag dasselbe. Aber wenn du so ein bisschen so eine Linie irgendwo zeichnen könntest, Sophia, wie läuft das bei dir? Wie planst du zum Beispiel deine Auswärtseinsätze?
Also mal plane ich die, manchmal gar nicht, weil es ist ja schon so, das liegt in der Natur der Sache, wenn irgendwo auf einmal ein Krieg ausbricht, dann ist nicht viel mit Planung. Als damals auf einmal der Ukraine-Krieg losging, bin ich am Tag darauf im Auto gesessen in die Ukraine. Da kannst du dir vorstellen, da war wenig Zeit für Planung. Was super wichtig ist, dass man gutes Netzwerk hat, gute Kontakte hat. Wichtig ist natürlich immer, je nachdem, wo man hinfährt, hinfliegt, seinen Helm zu haben, seine Schutzweste zu haben. So eine grobe Sicherheitseinschätzung, aber auch das muss ich ehrlicherweise sagen, das verändert sich dann ja auch im schlimmsten Fall jeden Tag. Nehmen wir den Ukraine-Krieg. Also sowas ist ja so dynamisch, da weißt du oft gar nicht, wie verändert sich das Kriegsgeschehen, wie gefährlich ist das. Und ansonsten ist es einfach wirklich wichtig, ja, sein Equipment bei sich zu haben, seine Kontakte zu haben, und dann entstehen die Geschichten oft erst vor Ort. Das ist dann nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man so Dreharbeiten hier macht, dass man sagt, das sind meine 5 Interviewpartner und den einen treffe ich um 1 und den anderen um 5. In solchen Regionen ist es oft so, die Kamera läuft, du schaust, du gehst da rein, du hast vielleicht 1, 2 Anhaltspunkte und dann guckst du einfach, dann bist du wirklich klassische Reporterin. Also, und das liebe ich auch total. Ich liebe das, gar nicht zu wissen, was passiert als nächstes, aber alles erstmal, wir sagen, mitzunehmen, also mitzudrehen oder aufzuschreiben und dann zu gucken, wie kann man das aufbereiten und welche Geschichte kann ich damit nach Deutschland oder hierher bringen.
Bist du immer mit demselben Team unterwegs?
Auch da habe ich keine einfache Antwort, weil ich habe, je nachdem, wenn ich eine große Doku mache, habe ich ein Team. Ich habe auch einen Kameramann, mit dem ich sehr viel in Kriegsgebieten war, der mir sehr viel bedeutet, und auch eine Producerin, mit der ich sehr viel unterwegs bin. Gleichzeitig habe ich auch schon Sachen gemacht, da war ich komplett alleine.
Okay.
Und da mache ich auch, ich mache ja auch sehr viel für Social Media, weil mir das auch wichtig ist, dass ich da Menschen erreiche, weil es ist ja schon so, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die sagen, irgendwie so klassische Medien, die konsumiere ich immer weniger, und sich über Social Media informieren. Und dann finde ich es auch voll wichtig, dort stattzufinden und vielleicht auch eine Lücke zu schließen, weil es da ja ganz viele Leute gibt, die Dinge behaupten und vielleicht keine journalistische Ausbildung haben oder nicht nach diesen Standards arbeiten. Und dann ist es mir wichtig, dass ich auch da stattfinde. Und da mache ich dann teilweise Sachen auch komplett alleine. Ich drehe mich auch selber, ich schneide das selber. Also du kannst dir da wirklich von Team und großer Produktion bis zu Sophia steht irgendwo alleine mit dem iPhone und macht alles selber, wirklich bei mir alles vorstellen.
Du hast jetzt über 40 Reportagen schon gedreht, habe ich das richtig im Kopf, gell?
Viele, ja.
Und ausgezeichnet wurdest du auch für deine Arbeit schon. Wo würdest du sagen, welches Land hat dich denn bis jetzt am meisten beeindruckt, trotz Leid, trotz Elend, trotz Krise, wo du sagst, die Menschen dort, das hat mich irgendwie am meisten bewegt?
Da gibt es nur ein Land, das ganz, ganz weit oben bei mir steht, das genau auf das zutrifft, was du sagst, und das ist der Libanon.
Okay.
Der Libanon ist wirklich meine große Liebe. Ich war das erste Mal dort auf eigene Faust auch. In den Sommerferien bin ich damals hingeflogen, 2018, und habe mich wirklich in dieses Land und auch ein bisschen in diese Menschen verliebt und bin da dort auch hingezogen, 2020, habe dort gelebt und bin jetzt auch immer wieder dort. Ich war jetzt auch erst vor ein paar Wochen mitten im Krieg. Der Libanon und die Menschen dort, also erstmal ist ein wunderschönes Land. Ich weiß gar nicht, ob das den Menschen da draußen so bewusst ist. Du hast im Libanon, kannst von einer Stunde vom Meer ins Skigebiet fahren. Also du hast da wirklich wunderschöne Natur, wahnsinnig schönes Land, tolles Essen. Aber, und das ist das Wichtigste, Menschen, die so unglaublich resilient und widerstandsfähig sind. Man muss sich überlegen, was diese Menschen da durchmachen, von Bürgerkrieg, dann die Explosion im Hafen, daran wird sich vielleicht noch der ein oder andere erinnern, diese unfassbaren Bilder von dieser Explosion 2020. Du hast Corona, du hast Regierungskrise, Revolution, jetzt wieder Krieg. Was diese Menschen mitmachen, und die sind so resilient und so stark und schaffen es trotzdem irgendwie, ja, zu überleben und weiter daran zu glauben, dass irgendwann doch alles gut werden wird. Und das berührt mich ungemein, weil ich nicht so stark wäre.
Ist es das wahrscheinlich auch, was dich antreibt, oder?
So. Die Menschen?
Ja, einfach das. Oder dass du sagst, immer wieder weiterzumachen auch. Vielleicht, wenn es Phasen gibt, die, wie du vorhin gesagt hast, wo es vielleicht nicht so leicht geht mal, aber so vielleicht, dass du dir diese Bilder wieder
Auf jeden Fall.
Raufholst und.
Auf jeden Fall. Und auch zu sehen, wozu andere Menschen da draußen in der Welt trotz eben dieser schwierigen Situation in der Lage sind, das finde ich ehrlicherweise auch sehr inspirierend. Mhm. Weil ich habe ja gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so könnte, ob ich so stark wäre. Weil klar, ich bin Reporterin und ich gehe in diese Länder, aber ich lebe erstmal hier mein tolles Leben. Ich habe einen EU-Pass, ich kann überall hin, ich habe ein schönes Bett, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe Sicherheit, ich habe genug Essen im Kühlschrank. Und ja, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und die Menschen da draußen in der Welt, sei es im Libanon oder auch in anderen Ländern, viele haben all das nicht und haben trotzdem so eine unglaubliche Stärke. Und das berührt mich. Hm.
Ich nutze diese Gelegenheit auch immer mal, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen mit meinen Gästen. Vielleicht so, ja, Herzenswünsche zu teilen. Sophia, gibt's einen Herzenswunsch in deinem Leben? Vielleicht auch unabhängig von der Arbeit.
Ja, gibt es.
Ja, dürfen wir den erfahren?
Ich hätte unfassbar gerne wieder einen Hund in meinem Leben. Okay. Also das Thema Hunde, vielleicht denken Sie, ist der eine oder andere Hörer, Hörerin, hä, wieso Hunde? Aber es ist für mich so, es gibt nichts Tolleres als Hunde. Ich hatte 17 Jahre einen, Lulu, und der ist jetzt seit 1,5 Jahren tot. Und ehrlicherweise, ich muss zugeben, die letzten Jahre musste sich meine Mama natürlich um den kümmern. Das ist ja so typisch. Das Kind schafft sich irgendwas an und dann müssen sich die Eltern kümmern. Das war in dem Fall tatsächlich auch so mit Lulu, weil ich das mit der Arbeit gar nicht leisten konnte. Aber ich möchte unbedingt wieder einen Hund haben. Das ist mein größter Herzenswunsch. Ich weiß auch schon, wie er aussieht und wie er heißen wird, aber ich habe ihn noch nicht.
Mhm. Was wird's denn für ein?
Ein Maltipoo. Das ist süß. Was Kleines, knuffeliges, ja. Kuscheliges, genau.
Mhm. Lieb. Ja. Und sonst so, welche Ziele verfolgst du? Wir haben gehört vorhin, du hast deine nächste Reise auch schon geplant, also deinen nächsten Einsatz schon geplant, aber sonst?
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr so Ziele wie früher, so karrieremäßig will ich da und da sein. Nee, ich glaube, ich hatte das Glück, sehr viel zu erreichen, sehr viel machen zu dürfen, auch in dieser Medienbranche Erfolge zu haben. Und das ist auch alles schön, ich will es gar nicht kleinreden. Mhm. Gleichzeitig bin ich für mich an dem Punkt, wo ich einfach, ich möchte mir treu bleiben, ich möchte meine Integrität leben, ich möchte raus in die Welt und den Journalismus so machen, wie ich ihn machen möchte, wie ich ihn für richtig halte. Das heißt, das ist eigentlich mein Wunsch und mein Ziel. Und das bedeutet am Ende, genau da, wo ich jetzt bin, weiterzumachen. Mir treu zu bleiben, rauszugehen in die Welt, die Geschichten hierher bringen, was wir vorhin hatten, dann vielleicht auch einen kleinen Beitrag dadurch leisten und mehr möchte ich gar nicht.
Glaubst du nicht auch, das hat einfach damit zu tun, dass du eben diese Erlebnisse machst in deinem Leben? Weil ich glaube, dass bremst uns auch manchmal ein, weil man will immer mehr, immer größer, aber wenn man solche Dinge erlebt, dass man einfach dadurch geprägt wird und das vielleicht anders sieht.
Dass man vielleicht auch viel mehr weiß, worauf es wirklich ankommt. Genau. Und natürlich bin ich auch getrieben und ich bin ja auch Teil dann eines Systems, ist egal in welcher Branche, und dann will man immer höher und noch mehr Erfolge und vielleicht noch einen Preis und noch eine eigene Sendung und das ist auch alles cool, aber darauf kommt es am Ende nicht an. Und da hatte ich auch, glaube ich, den Luxus, das lernen zu dürfen. Eben, wie du sagst, durch die Erlebnisse da draußen in der Welt zu verstehen, nee, Sophia, darauf kommt es wirklich nicht an. Es kommt darauf an, dass du deinen Journalismus machen kannst und dass da Menschen sind, die das am Ende konsumieren im Sinne von auch wirklich sich jemand anguckt. Und mehr geht's am Ende nicht. Das ist es. Mehr ist es nicht. Ja.
Und damit rein ins Frühstücksfinale heute hier. Ja. Das machen wir jeden Sonntag immer auf dieselbe Art und Weise. Wir spielen unser traditionelles Abschlussspiel. Es nennt sich Mein Satz, Dein Satz. Sophia, einfach ganz spontan vervollständigen. Bereit, wenn du es bist?
Ich bin bereit.
Keine Sorge, es wird nicht ganz so schlimm. Okay. Am Morgen brauche ich unbedingt
Kaffee.
Wenn ich ein Tier wäre.
Hund.
Mut bedeutet für mich.
Auch mal über die eigenen Grenzen zu gehen.
Ein Moment, der mich verändert hat.
Auf jeden Fall das, was ich in Ukraine erlebt habe, das hat mich sehr, sehr verändert.
Menschlichkeit heißt für mich.
Andere zu sehen.
Was viele über mich nicht wissen.
Ich liebe Deutschrap und habe extra kein Deutschrap-Lied mir gewünscht, weil ich mir dachte, das würde ein falsches Licht auf mich werfen.
Ein perfekter Sonntag ist für mich.
Sehr simpel. Ein Buch, Sonne und Ruhe, weil ich das so selten in meinem Leben habe.
Ich wünsche mir für die Welt.
Ich wünsche mir für die Welt, dass wir endlich wieder in der Lage sind, zu verstehen, dass uns nichts unterscheidet und dass wir zusammenhalten müssen.
Glück bedeutet für mich,
bei den Menschen zu sein, die mir Heimat schenken.
Danke dir, liebe Sophia. Und es gehört auch dazu, dass die letzten Worte hier an dieser Stelle meinen Gästen gehören, also dir.
Danke für das schöne Interview. Ich finde es richtig, richtig schön, hier gewesen zu sein. Und ich finde es schön, dass ich, glaube ich, jetzt hier auch mal ganz andere Menschen erreiche. Mhm. Und ja, wenn es Feedback gibt, jeder darf mir gerne schreiben. Ich freue mich immer drüber.
Hatte so viel Gänsehaut beim Gespräch. Einfach eine beeindruckende Frau, die Sophia.
Ja, und beeindruckend geht's weiter am nächsten Sonntag mit Maximilian Huber aus dem Pfustertal, der ein Bein verloren hat und danach wirklich gezeigt hat, das Leben geht weiter und wie. Wir freuen uns auf seine Geschichte.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.